Südafrika 2011. Morgen, vor 7 Jahren, haben sich meine Frau und ich dafür entschieden, den Ehebund einzugehen. Wir haben entschieden, wir wollen zusammen in diese Ehe gehen. Wir wollen den Bund der Liebe schließen. Wir haben das gemacht, barfuß am Strand. Und es war einer der schönsten Tage in meinem Leben. Und es hing mit dem Eheversprechen zusammen. Ich weiß gar nicht mehr so viel von dem Gottesdienst, aber die Worte, die mir meine Frau dort versprochen hat, die sind ganz tief in mein Herz gegangen. Die haben ganz viel in mir ausgelöst. Und meine Frau ist eine sehr kreative, fröhliche, bunte. Und deshalb hat sie mir ihr Eheversprechen auch noch als Bild mit auf den Weg gegeben. Und dieses Gemälde ist das Wertvollste bei uns im Haus. Und es liegt nicht daran, dass es so viel Wert hat, sondern dass es so viel Wert für mich hat, weil dieses Versprechen von meiner Frau da dran hängt. Das war die Art und Weise, wie wir einen Bund geschlossen haben. Wie wir den Bund der Liebe, den Ehebund geschlossen haben. Im Alten Testament, in Genesis, in 1. Mose 15, lesen wir, wie man damals in der Antike und auch bei Abraham einen Bund geschlossen hat. Da lief es ein bisschen anders ab, vielleicht nicht ganz so romantisch, aber es war auch nicht ein Ehebund. Und zwar ging das so. Man hat ein Tier genommen, eine Kuh, einen Rind, eine Ziege oder eben ein Schaf. Und man hat dieses Schaf genommen und hat es zerteilt. Ich versuche das jetzt mal, das ist ein Kuscheltier von meinen Kindern, verrate es ihnen ja nicht. Man hat dieses Tier zerteilt und hat es dann auf den Boden gelegt und hat damit wie so eine Art Gang dargestellt. Und man hatte manchmal auch mehrere Tiere gehabt. Und dann standen die Bundespartner hier und haben sich versprochen, was der Bund beinhalten wird. Ich mache mal ein modernes Beispiel. Also da stand einer und sagte dann, okay, ich verkaufe dir mein Auto. Dann sagte der andere, okay, ich gebe dir für dein Auto 20.000 Franken. Und dann sind sie durch diesen Gang von diesen Tieropfern gelaufen und haben folgende Worte gesagt. Möge ich wie dieses Tier werden, wenn ich mein Ende des Bundes nicht einhalten kann. Versteht ihr diese Macht dieser Worte, die man von diesem Bund? Damals gab es keine oder ganz wenig Systeme, die das geschafft haben, dass du deinen Bund einhalten kannst. Oder wenn du deinen Bund nicht einhaltst, dass sie dich dann bestrafen würden. Deshalb war dieser Bund so wichtig. So haben die Menschen damals Bünde geschlossen. Und das im Hinterkopf, dieses Bundesdenken im Hinterkopf, wollen wir jetzt eintauchen in den Hebräerbrief. Die Kapitel 8 bis 10 handeln vom neuen Bund. Sie vergleichen den alten Bund mit dem neuen Bund. In der Christologie gehen wir weiter vom hohen Priester, Jesus als hoher Priester, zum neuen Bund, weil er erhöht zum Opfern ist. Also wir tauchen ein in dieses Bundesverständnis, in diesen Vergleich zwischen alter und neuer Bund. Denn er tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm und sie aus Ägyptenland zu führen. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund. Darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich sie schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird niemand seinen Mitbürgern lehren, noch jemand seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie alle, klein und groß, werden mich erkennen, Denn ich will gnädig sein, ihren Missetaten und ihren Sünden will ich nicht mehr gedenken. Also hier benutzt der Autor vom Hebräerbrief wieder das Alte Testament. Er zitiert Jeremia und spannend ist doch zu sehen, dass schon im Alten Testament gesagt wird, hey, dieser alte Bund, der reicht nicht. Da wird nochmal ein neuer kommen. Und der Hebräer fasst es wieder auf. Und jetzt zeigt er uns Merkmale von diesem neuen Bund. Das Gesetz wird im Sinn und im Herz sein. Also dieses Gesetz wird in uns anfangen. Von innen nach außen wird Gott uns erneuern. In unseren Herzen wird es geschrieben sein. Wenn Gott mit uns diesen Bund eingeht, dann bietet er uns an, dass er uns erneuern möchte. Er möchte uns von innen nach außen erneuern. Gott wird anfangen, dich zu erneuern in deinem Herzen. Denn sie alle, klein und groß, werden mich erkennen. Ich will ihr Volk sein und sie sollen mein Volk sein. Also alle, klein und groß, werden ihn erkennen. Das spricht nach Beziehung. Gott möchte in diesem neuen Bund eine Beziehung eingehen. Nicht nur durch den hohen Priester, sondern alle, klein und groß. Gott bietet uns in diesem neuen Bund an, dass er eine persönliche Beziehung will. Er möchte ein Gott für dich sein. Gott bestimmt sich in seiner Liebe radikal und frei zum Gott für uns. Also Gott trifft da eine Entscheidung und sagt, ich will Gott für dich sein. Ich will Gott für dich sein. Gott sagt, hey, ich möchte dich als Gegenüber haben. Ich möchte dich als Bundespartner haben. Ich möchte mich voll dir hingeben. Ich möchte ein Gott für dich sein. Das bietet er uns an in diesem neuen Bund. Und dann wird er den Sünden nicht mehr gedenken in diesem neuen Bund. Da ist dieser reiche Mann. Und dieser reiche Mann schießt Pfeil und Bogen und er schießt auf eine weit entfernte Zielscheibe. Und er schießt, und weil die Zielscheibe so weit entfernt ist, sieht er nicht, ob er getroffen hat. Er schickt einen Sklave los, um diesen Pfeil zu holen. Und der Sklave läuft dorthin und weil der reiche Mann nicht gesehen hat, aber getroffen hat, ruft der Sklave zurück. Und er ruft zurück, Hamartia, Hamartia, du hast ein Ziel verfehlt. Und genau dieses Wort steht hier hinten dran. Sünde bedeutet Zielverfehlung, am Ziel vorbeigeschossen. Du schießt am Ziel vorbei, wenn du diese Liebe von Gott nicht zurückgibst. Wenn du dich weigerst, Gott zu lieben, dann zielst du an dieser Zielscheibe vorbei. Genau dieses Wort steckt da dahinter, Zielverfehlung. Und das Spannende ist doch, dass diese Zielverfehlung, dass dieses Vorbeischießen an unserem Ziel Konsequenzen hat. Immer wenn du sündigst, dann geht was kaputt. Sünde zerstört. Und ich habe gedacht, ich mache euch das mal bildlich, zeige euch das mal. Hey, wenn du Sünde in deinem Leben hast und du sündigst auf Beziehungsebene, nehmen wir mal an, du machst sündigst gegenüber deiner Frau in dieser Beziehung von deiner Frau oder deinem Mann oder deinen Kindern oder deinen Nachbarn oder deinen Kollegen. Hey, wenn du da sündigst, dann geht da was kaputt. Die Sünde zerstört es. Wenn du sündigst in deinem Denken, dann geht da was kaputt, dann zerstört was. Die Macht der Sünde ist so stark, dass sie sogar ganze Kulturen zerstören kann. Die Bibel drückt es so aus, denn der Sünde sollt, also die Folge, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Sind wir uns dessen bewusst? Vielleicht hast du dich aufgeregt und hast gedacht, Mann, warum wirft er jetzt da ein Ei runter? Warum legen wir uns nicht so über unsere Sünde auf? Sünde hat zur Folge den Tod. Wenn wir sagen, und das Ziel verfehlen und sagen, Gott, wir wollen nicht mit dir sein, wir wollen deine Liebe nicht, wir wollen dir die Liebe nicht zurückgeben, dann respektiert es Gott, weil Gott will dich als Gegenüber. Und weil er das respektiert, sagt er, okay, dann gehe ich aus deinem Leben. Und dann verabschiedet sich der Geber des Lebens aus deinem Leben. Gott, der dir das Leben gibt, verabschiedet sich. Und was ist die Folge? Die Folge von Sünde ist Tod. Aber dieser Gott versucht immer wieder, dich zurückzulocken. Er versucht immer wieder, dich zurückzuholen. Und deshalb ist auch so, dass wenn du deine Sünden bekennst, in diesem neuen Bund ist es möglich, dass er deinen Sünden nicht mehr gedenkt. In diesem neuen Bund bietet dir Gott an, dass er dir deine Sünden vergeben wird. Er wird nicht mehr an sie denken. Er wird dich für deine Schuld nicht mehr schuldig sprechen. Aber diese Sündenvergebung geschieht nicht einfach so. Lass uns weiterlesen im Hebräerbrief. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der Güter bei Gott durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Tieren, Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie leiblich rein sind, um wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist auch er Mittler des neuen Bundes, auf das durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Und jetzt kommen wir an einen Punkt im Hebräerbrief, wo es schwierig zu verstehen ist, wo vielleicht auch, ja, wo dich ein bisschen schockiert auch, dieses ganze Blut, diese ganzen Opfer. Und mir ist im Studium folgendes Zitat begegnet, was mich sehr stark ins Nachdenken gebracht hat. Ich glaube, wir brauchen diese Sühne-Theologien nicht. Ich glaube, wir brauchen keine Kreuzigung und kein Blut und all diese makaberen Sachen. Warum predigen wir nicht einfach, dass Gott ein Gott der Liebe ist und fertig? Und meine innerliche Antwort war sofort nein, nein. Aber diese Frage hat in mir was ausgelöst und ich habe damit gerungen. Die Frage hat in mir ausgelöst, ja, warum? Warum braucht denn Gott all dieses Opfer? Warum braucht er denn all diese Tiere? Warum braucht er denn all dieses Blut? Meine Antwort darauf ist, hey, wenn wir das Kreuz wegnehmen, wenn wir das Blut Christi wegnehmen, haben wir keinen Gott der Liebe mehr. Also wenn wir das Kreuz, das Blut wegnehmen, dann haben wir keinen Gott der Liebe mehr. Lass mich das erklären. Eine Beobachtung aus meinem Leben, aus meinem Lebensalltag ist, dass jede lebensveränderte Liebe zu Menschen mit großen Problemen oder Nöten ist auf eine Art ein stellvertretendes Opfer. Also echte Liebe nimmt immer den Platz des anderen ein. Ich denke da an einen jungen Mann, den ich begleite. Ein junger Mann mit tiefen emotionalen Wunden. Er ist nicht von hier. Ich begleite den. Und wir haben viele Gespräche miteinander. Und in diesen Gesprächen fühlt er sich geliebt und angenommen. Weil ich mich einlasse auf ihn. Weil ich mich auf seinen Platz setze, immer und immer wieder in diesen Gesprächen, weil ich mitleide mit ihm, weil ich mich hineinfühle in das, wie er denkt. Stellt euch vor, ich führe diese Gespräche mit ihm und will ihn lieben und ernst nehmen, aber binde mich total emotional los von ihm. Ich kann das nicht. Ich muss mich emotional an ihn binden, um ihn zu verstehen, um mit ihm zu gehen, um mitzuleiden. Also Ich gehe eine Art Stellvertretung an diesem Punkt ein. Oder meine Elternpflicht. Wir haben ein kleines, wunderbares Kind. Also wir haben noch andere, aber sie ist die kleinste. Und sie braucht am meisten Hilfe von uns. Und immer wieder muss ich mich auf sie einlassen. Oder ich kann jetzt sagen, naja gut, jetzt habe ich keinen Bock, jetzt habe ich gerade Freizeit oder ich habe jetzt gerade, mein Beruf geht jetzt vor oder ich habe jetzt gerade ein schönes Hobby, was ich machen will, sondern ich muss mich immer wieder einlassen. Ich muss mich immer wieder hingeben. Ich muss ihr immer wieder helfen. Was würde denn passieren, wenn wir das nett machen? Dann würden unsere Kinder aufwachsen, vielleicht körperlich, aber seelisch. Also wir müssen bereit sein, immer wieder diese Stellvertretung einzugehen, uns immer wieder an den Platz zu setzen. Echte Liebe setzt sich an diesen Platz. Es war ein Konzentrationslager, als die Sirenen auf einmal anfingen zu heulen. Und jeder von den Gefangenen im Konzentrationslager wusste, was das bedeutet. Irgendjemand hat versucht zu fliehen aus diesem Konzentrationslager. Und am Abend bei der Zählung wurde klar, einer ist geflohen. Und allen war bewusst, was jetzt kommt. Wenn einer flieht, werden 10 andere von den Häftlingen umgebracht. Die müssen in den Bunker, in den Hungerbunker. Das heißt, sie werden nichts zu essen kriegen und werden dort sterben. Und dieser Block, aus dem dieser geflohen ist, weiß, jetzt werden 10 von uns ausgewählt. Und langsam werden diese 10 Namen gewählt. Und beim 10. trifft es einen Mann und dieser Mann schreit auf und sagt, nein, ich will nicht sterben, ich will nicht, ich habe eine Familie und meine Kinder und ich werde die nie wiedersehen. Und er schreit laut auf und immer wieder sagt er, ich habe Familie, ich habe Kinder und er bricht zusammen. Da meldet sich aus diesem Block ein Mann und er sagt, Hauptmann, ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder. Darf ich an diese Stelle treten und die Strafe auf mich kommen lassen? Und der Hauptmann ist perplex und weiß erstmal nicht, wie er reagieren soll, aber sagt, ja, du darfst. Dieser Mann war ein katholischer Pater und er kommt anstelle von diesem Familienvater in diesen Hungerbunker. Er setzt sich auf diesen Platz und er stirbt. Und dieser Familienvater lebt noch bis 1995 und er lebt in diesem Gewissen, jemand anderes hat meinen Platz eingenommen. Echte Liebe nimmt den Platz des anderen ein. Jetzt kommen wir zurück zu dieser Frage, warum macht nicht Gott einfach so einen Wisch der Gnade und Barmherzigkeit und wischt einfach unsere Sünden aus? Warum macht er das nicht einfach? Gott nimmt dich ernst und Gott will, dass du ihm ein Gegenüber bist. Okay, jetzt müsst ihr mir folgen, es ist ein wichtiger Punkt von der Predigt. Er möchte dich als Gegenüber. Er nimmt dich ernst, er nimmt all deine Entscheidungen ernst. Wenn du positive Entscheidungen triffst, wenn du negative Entscheidungen triffst. Er nimmt auch deine Entscheidung zu sündigen, was zerstörende Auswirkungen hat, was Todesauswirkungen hat, nimmt er ernst. Er nimmt es ernst und er übergeht es nicht einfach. Und er sagt, okay, du hast dich dafür entschieden und weil ich dich liebe, möchte ich dich jetzt ernst nehmen. Und die Folgen von dieser Sünde ist der Tod. Aber ich schenke dir Stellvertretung. Ich schenke dir etwas, was du an den Platz von der Folge deiner Sünde legen kannst. Du als sündiger Mensch musst nicht sterben, sondern was anderes. Und im alten Bund setzt Gott das Tieropfer ein und sagt, nehmt diese Tiere und nehmt dieses Blut dieser Tiere und stellt es an diesen Ort. Nicht du musst die Folge der Sünde, den Tod ertragen, sondern dieses Tier. Dieses Tier wird es für dich tragen. Stellvertretung setzt Gott ein. Aber er macht es nicht, ohne den Menschen zu beteiligen, sondern sagt, hey, du bist zentral wichtig. Du musst dieses Leben hingeben. Und ich möchte, dass du das richtig mitlebst. Ich möchte, dass du das in Liebe und in Glaube darbringst. Weil in diesem Tier, in diesem Blut, da steckt dieses Leben. Und das sollst du hingeben für die Konsequenz der Sünde. Gott setzt also, weil er dich liebt, weil er dieses Allgevolk liebt und ernst nimmt, diese Stellvertretung ein. Aber es ging ihm nicht um das Blut, um die Tiere, sondern es ging um diesen Menschen, der diese Lebenshingabe leben soll. In Hosea 6,6 kritisiert er das Volk, die in diesem alten Bund lebt. Und er sagt Folgendes: Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Er kritisiert sie dafür, dass sie einfach immer nur noch Tiere bringen, aber nicht mehr diese Lebenshingabe mitleben. Das ist das, was Gott in diesem alten Bund wollte. Und jetzt kommen wir zum neuen Bund. Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst, freiwillig selbst, als Opfer ohne Fehl hingegeben hat. Gott sagt jetzt an dieser Stelle: Hey, nicht das Tier in diesem neuen Bund, sondern er selbst setzt sich jetzt auf diesen Platz. Er selbst ist jetzt das Opfer. Er selbst gibt sein Leben hin. Gottes Sohn gibt sein Leben hin für dieses Opfer und trägt die Folgen der Sünde. Unschuldig und freiwillig geht er dorthin. Also der Kern von diesem neuen Bund ist diese Selbsthingabe, diese opfernde Selbsthingabe vom Sohn Gottes, der sich auf diesen Platz setzt, der diese Schuld trägt, der diese Konsequenz der Sünde trägt. Es war Sünde da und daraus musste auch eine Strafe folgen. Und Gott ist bereit, diese Strafe zu tragen für dich. Für dich. Gott ist bereit, diese Schuld, die da ist, die zum Tod führt, für dich zu tragen. Gott setzt sich an den Platz für dich. Freiwillig und ohne Fehl setzt er sich dorthin. Aus Liebe zu dir. Die Frage ist, was machst du? Was machst du damit? Nimmst du das an und sagst: Ja, Jesus, bitte setz dich auf meinen Platz. Oder sagst du: Nee, Jesus, ich will dich nicht. Die Konsequenz ist klar, was dann kommt. Wir werden die gleich noch sehen. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal, durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Also durch das, dass Jesus das getan hat, sind wir geheiligt. Durch diese Stellvertretung, die er uns im neuen Bund anbietet, dass er sich an deiner Stelle opfert, sind wir geheiligt. Er bietet uns Heiligkeit an. Diese neue Identität, in der wir leben, ist, dass wir heilig sind. Heilig aus dem Hebräischen heißt abgesondert. Abgesondert von der Sünde. Das bietet er uns an. Diese Identität. Das bedeutet nicht, dass wir in unserem Leben nicht mehr sündigen. Aber wir sind keine Sünder mehr, sondern wir sind Heilige. Das ist deine neue Identität. Du bist ein Heiliger, wenn du diesen Bund annimmst. Ich erlebe Folgendes. Immer und immer wieder. Wir realisieren, dass wir Sünde haben. Wir realisieren, dass wir was falsch gemacht haben in unserem Leben. Wir realisieren das. Und wir verstehen in unserem Kopf auch: Ja, Jesus ist auf diesen Stuhl gegangen. Jesus ist an meinen Platz getreten. Jesus ist ans Kreuz gegangen für mich. Und was hat er gemacht? Er hat diese Sünde, Er hat diese Sünde weggewischt und hat sie auf sich genommen. Und dann kommt dieser Effekt, dass wir sagen, na ja gut, aber wenn ich jetzt den Blickwinkel ändere, aha, ja, so ein bisschen erkenne ich es hier noch, ah ja, genau, ja, ja, ah, da ist doch die Sünde. Und immer wieder kommen wir an den Punkt in unserem Leben, wo wir merken, ja, ja, ich weiß irgendwie, ja, Gott hat diese Sünde weggenommen. Ja, und er gedenkt nicht mehr an sie. Aber in unserem Herzen merken wir, ja, aber da habe ich doch was falsch gemacht. Und diese Sünde belastet uns noch, die belastet noch unser Herz. Und wir merken, ah ja, da, ah, das holt mich wieder ein. Oder dann kommt jemand anderes und reibt dir deinen Fehler nochmal unter deine Nase und sagt dir, hey, weißt du noch, da, als du das falsch gemacht hast. Und du merkst, ah ja, oh, oh, ich sehe doch noch so ein bisschen, diese Sünde. Hey, wenn du heute Morgen hier bist und diesen neuen Bund eingegangen bist mit Jesus und du gesündigt hast, dann lass mich dir sagen, ja, du hast gesündigt. Aber du bist jetzt kein Sündiger mehr, sondern du bist heiliger. Deine neue Identität ist heilig sein. Ja, Gott weiß von deiner Trennung. Gott weiß von deiner Abtreibung. Gott weiß von deinem Vergehen. Aber du bist jetzt geheiligt. Wenn du den neuen Bund eingehst, dann bist du geheiligt. Dann vergisst er es. Dann spricht er dich nicht schuldig für diese Sünde, weil er an deine Stelle getreten ist. Lebst du eine heilige Identität? Oder lebst du noch die Identität von einem Sünder? Wisst ihr, und wenn die Schweiz gewinnt, dann flippen viele von uns aus. Und dann feiern die, dann freuen die sich, dann machen die ein Autokorso und dann geht's ab zum Postkreisel und dann wird gefeiert. Und ich frage mich, hey, warum feiern wir das nicht mal so? Warum feiern wir diese neue heilige Identität, die uns zugesprochen wird, die wir haben? Warum feiern wir die nicht so? Ich wünsche mir, wir würden nach dem Gottesdienst einen Autokorso machen. Nein. Warum feiern wir das nicht so? Dieser neue Bund schenkt uns Erneuerung. Es schenkt uns, dass Gott für dich da ist. Sündenvergebung, Stellvertretung und Heiligkeit. Das ist alles, was Gott in diesen Bund mit hineinbringt. Oder an der Stelle, wo er sagt, ja, ich gebe dir mein Auto. Das ist das, was Gott dir gibt. Und jetzt gehen wir weiter im Hebräerbrief. Und jetzt kommen wir an die Stelle, wo wir auch was in diesen Bund einbringen. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Jetzt kommt diese Stelle, wo wir in diesen Bund was mit hineinbringen. Darauf zielt der Hebräerbrief. Lasst uns nähern, lasst uns dorthin kommen. Lasst uns Gott nah sein und das mit in diesen Bund hineinbringen. Schenk ihm dein volles Herz. Gott möchte ein volles Herz. Das ist das, was er möchte von dir in diesen Bund, dass du das mit einbringst. Er möchte dein volles Vertrauen. Vertrau ihm ganz. Geh dieses Lebensmuster des Vertrauens mit ihm. Er möchte deine Liebe. Er möchte Liebe von dir. Wir können Gott lieben. Er möchte deine Liebe. Schenk sie ihm. Und er möchte, dass wir aufeinander Acht haben. Schau dir mal den von dir rechts und links von dir an. Auf den sollst du Acht haben. Hab Acht aufeinander. Vielleicht noch vorne und hinten. Auf die sollt ihr Acht haben. Das ist unser Part vom neuen Bund. Und der Hebräerbrief kommt jetzt an diesen Punkt, dass er sagt, hey, willst du diesen Bund eingehen? Willst du eintreten in diesen neuen Bund? Willst du festhalten an diesem neuen Bund? Oder willst du zurück in den alten? Und jetzt spricht der Hebräerbrief eine der stärksten Warnungen aus. Ich lese sie euch vor. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose missachtet, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein. Ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hey, diese Warnung hat es in sich. Merkt ihr das? Diese Warnung ist knallhart. Diese Warnung spricht über jemanden, der sagt, hey, ich möchte diesen Bund. Ich möchte diesen Bund nicht eingehen. Ich möchte dieses Evangelium, dieses Kreuz, dieses Blut Christi nicht annehmen. Ich möchte das nicht in meinem Leben. Weg damit. Jemand, der das schmäht im alten Orient und auch in der Antike, war das Schlimmste, was man machen konnte. Jemand die Füße aufstellen. Weil man ihm damit gesagt hat, ich achte dich nicht wert. Dieses Bild benutzt der Hebräerbrief hier. Wenn das jemand sagt über diesen neuen Bund, über diesen Jesus, dann wird die Konsequenz da sein von Gericht und Feuer. Ist uns das bewusst? Ist uns diese Konsequenz unserer Sünde, unseres Ablehnen dieses neuen Bundes bewusst? Ich glaube, wir tun uns in der Moderne sehr schwer mit diesen Konsequenzen, mit dieser Konsequenz von der Sünde. Wir nehmen die auf die leichte Schulter, aber Gott nimmt sie nicht auf die leichte Schulter. Gott ist ein Gott der Liebe. Und wenn wir die Heilige Schrift anschauen, dann kommt er uns so wunderbar entgegen. Er hat sich an die Stelle von uns gesetzt. Aber diese Liebe ist eine heilige Liebe. Und in dieser Liebe ist Gott auch gerecht. Er ist Gerechtigkeit. Und deshalb werden Konsequenzen auf unser Handeln folgen. Sehr unser modernes Gottesbild will das gerne weglassen und will Gott zähmen. Aber Gott ist nicht zu zähmen. Gott ist diese heilige Liebe. Und ich lade dich ein, diese Gott der heiligen Liebe in der Bibel und im Glauben zu entdecken und zu erforschen. Dienstagnachmittag. Wir sitzen beim Mittagessen. Und dieser Alltag ist so bei uns vorhanden. Wir erzählen, was wir erlebt haben. Meine Kinder kommen heim, erzählen vom Kinski, was sie dort erlebt haben, was für eine Geschichte sie erlebt haben. Wir versuchen zu entziffern, was für eine Geschichte war denn das nochmal. Da kommt diese Nachricht, die uns aus diesem Alltag hinausreißt. Meine Frau sagt zu mir, Simi, Schatz, deine Oma ist gestorben, heute Morgen. Und sie sagt es so gerade am Mittagstisch und alle unsere Kinder kriegen das mit und wir sind alle schockiert in diesem Moment. Und wir fangen an, mit unseren Kindern darüber zu sprechen, was ist jetzt passiert. Und ich erzähle ihnen, dass die Oma gestorben ist, dass sie einen Herzinfarkt hatte und deshalb gestorben ist. Und ich merke, wie es in den Kindern arbeitet. Und dann kommt die Frage, ja, wo ist denn jetzt die Oma? Wo ist sie denn? Und ich spüre, jetzt kommen wir zum Kern des Lebens. Jetzt kommen wir zu den wichtigen, entscheidenden Fragen in unserem Leben. Und als ich abends mit ihnen eine Gute-Nacht-Geschichte erzähle, greife ich dieses Thema nochmal auf und spreche mit ihnen über den Tod. Und sage mit ihnen, hey, wisst ihr, im Leben ist viel, viel wichtig. Und jeder sagt euch, das und das und das ist wichtig. Aber die entscheidende Frage ist, lebst du diese Liebe zu Gott zurück oder nicht? Lebst du in der Identität als Heiliger? Das habe ich nicht so meinen Kindern gesagt. Aber die entscheidende Frage ist genau hier. Nehmen wir diesen neuen Bund an? Leben wir diesen neuen Bund? Glauben wir diesen neuen Bund oder nicht? Und das ist auch die Frage an dich heute Morgen. Vielleicht sagst du, ja, ich bin schon lange mit diesem Jesus unterwegs. Ich habe das schon festgemacht in meinem Leben. Aber vielleicht fällt dir was auf, wo du sagen musst, hey, hier an dem Punkt, da lebe ich diesen Bund noch nicht. Oder da habe ich Schwierigkeiten, das anzunehmen. Hey, dann lass dich drauf ein, mach es heute wieder neu fest. Schließ mit Gott diesen Bund. Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Wir werden Lobpreis haben und dieses Abendmahl feiern. Und ich lade euch ein, in dieser Lobpreiszeit zu dem Tisch zu kommen und das Abendmahl einzunehmen und diesen Bund zu erneuern, festzumachen an diesen Tod Christi, das er sich hingegeben hat für dich, daran zu denken. Und ich will euch die Einsetzungsworte nochmal vorlesen. Und vielleicht hört ihr sie jetzt halt nochmal ganz anders. Der Herr Jesus, ihr dürft schon spielen, wenn ihr wollt. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib. Für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Herr Jesus, hab du Dank, dass du an unsere Stelle gegangen bist. Danke, dass du diesen neuen Bund mit uns schließen möchtest. Ich danke dir, Herr Jesus, für diese Warnung, für diese Warnungen im Hebräerbrief, genau an diesem Bund festzuhalten. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir unsere Herzen öffnen für dich und diesen Bund eingehen mit dir. Dass wir diesen Bund auch leben. Dass wir ihn umsetzen in unserem Leben. Dass wir vielleicht bereit sind, auch an die Stelle von jemand anderem zu gehen und uns zu opfern, uns hinzugeben. Dass wir diese heilige Identität leben und nicht in dieser sündigen Identität hängen bleiben. Herr Jesus, danke, dass du uns dieses Angebot machst. Danke, dass du mit uns diesen Liebesbund schließen möchtest. Und ich bitte dich, dass wir ihn eingehen, dass wir uns einlassen darauf und dass wir ihn leben. Danke, Herr Jesus, für deine Gnade, für deine Liebe. Danke für deine heilige Liebe. Amen.